Heute geht es um das letzte Kapitel von Jona. Das letzte Kapitel von dem Mann, der seinem Namen so wenig Ehre gemacht hat. Taube heißt sein Name übersetzt. Aber als Gott ihn als Friedenstaube losschicken wollte, hat er die Fliege gemacht und plötzlich war der Vogel ausgeflogen. Und jetzt geht es um Jona am Israel-Sonntag. An diesem Sonntag, wo wir in besonderer Weise daran erinnert werden, für Israel zu beten. Nicht nur in dieser brisanten politischen Situation, sondern dass Gottes Volk sich Gott zuwendet. Und ich fand das so spannend beim Vorbereiten, beim Überlegen. Also der Jona muss kapieren, diese Botschaft der Gnade, das gilt sogar für die verhassten Heiden. Und heute ist so wichtig, dass Israel kapiert, Gottes Gnadenbotschaft gilt uns. Und dass sie Jesus erkennen als den Retter und Heiland. Jona ist ja geschaffen für die tollen Überschriften. Ich würde davon ausgehen, dass Bild-Zeitung wahrscheinlich ähnliche Überschriften schreiben würde. Weltrekordhalter in der Flucht vor Gott. Oder erste U-Boot-Fahrer zum Meeresgrund. Oder 3 Tage im Fischmagen überlebt. Oder das, was mir besonders wirklich ans Herz geht, einer, der eine Erweckung erlebt, eine Erweckung und das mit einer ganz kurzen Predigt. Ohne viel drum und dran. Welcher Verkündiger würde das nicht gern so genau haben? Die eigentliche Hauptperson ist aber Gott. Und das ist so wichtig auch an dem Text, den wir heute miteinander angucken. Er spricht das erste und das letzte Wort. Und dieses letzte Wort, was wir miteinander lesen, das ist so ein gewichtiges Wort. So ein Wort, das so viel Bedeutung hat. Manche halten das Buch Jona für Anglerlatein, weil so vieles nicht erklärt werden kann, wenn wir nur mit uns ein bisschen Gedanken da dran gehen. Aber Jesus hat diese Jona-Geschichte aufgenommen in einer seiner Predigten und eben nicht nur als Beispielgeschichte oder Märchengeschichte, sondern als Tatsachenbericht und hat da das mit seinem eigenen Erleben verbunden. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Als Besondere, wir gucken uns jetzt gerade mal so jedes Kapitel ein kleines bisschen an, weil das ganz Besondere an diesem Jona-Buch ist, dass jedes Kapitel mit einer eigentlich Unmöglichkeit beginnt und dann auch Unmöglichkeit endet. Kapitel 1, Gott beauftragt, den Jona loszuziehen in die heidnische Stadt Ninive, das Gericht Gottes anzukündigen. Total unmöglich, unvorstellbar, zu Leuten zu gehen, die dafür bekannt sind, dass sie ihre Feinden die Haut abziehen, wo es heute noch in Museen die großen Bilder gibt, die dargestellt waren und im Königshaus ausgestellt waren zur Abschreckung für alle, und er soll hin und die Botschaft des Gerichts verkündigen. Noch unmöglicher, der Jona läuft davon. Er will Gott davonkommen. Als ob man Gott entkommen kann. Und dann das zweite Kapitel, das Besondere, Jona fliegt ins Wasser, aber erst nachdem die ganze Ladung über Bord geworfen ist. Und bevor ein Seemann das tut, das, womit er Geld macht, rauszuwerfen aus dem Boot, da davon muss viel passieren. Und dann das Unmögliche, dass der Jona sagt, werft mich raus. Wer schon mal im Sturm unterwegs war, der wird nie das Anliegen haben, in den Sturm reingeworfen zu werden, in die wogenden Wellen geworfen zu werden. Wie viel Unmöglichkeit da drin ist. Jona ertrinkt nicht im Mittelmeer, das ist ja das Besondere, sondern Gott schickt einen großen Fisch, der ihn mit Haut und Haaren verschlingt. Absolut unmöglich für alle, die nicht mit Gottes Möglichkeiten rechnen. weil bei allem Überlegen 3 Tage im Bauch eines Fisches, also das ist nicht vorstellbar. Könnt ihr euch das vorstellen, wie der Kerl da ist, in der Matschepampe, wo die gärenden Gase sind, stockdunkel, einzelhaft, aber Gott macht's. 3 Tage und nicht nur das, sondern Gott macht das Unmögliche. Er gebietet dem Fisch, er soll an den Strand gehen und den Jona ausspucken und das tut er. Und dann schickt Gott, und das finde ich auch so eine Unmöglichkeit eigentlich, gell? Dann schickt Gott den Jona nicht in die Wüste, sondern schickt ihn wieder los, in seinem Auftrag Bote zu sein, weil er nicht mit ihm aufgegeben hat. Und wie gesagt, der Jona, der hat Erfolg in einer Predigt, wie man sich's nur wünschen kann. 120.000 Leute wohnen in Ninive, und es heißt, und alle tun Buße, bis hin zum König. Alle hören auf diese Botschaft. Also, das wäre mein Traum. Einmal 120.000 Leute bekehren sich und dann fröhlich sterben. Dass man nichts anderes falsch mehr macht. Buße tun in Sack und Asche. Und das Schönste, am Ende des 3. Kapitels kommt dann die große Botschaft: Als aber Gott ihr Tun sah und sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, was er angekündigt hatte, und tat's nicht. Den Leuten in Ninive ging's, wie es dem Jona gegangen war. Gott gibt eine neue Chance. Gott gibt die Chance zum Neuanfang. Gott schenkt Gnade, das, was wir gerade eben gesungen haben. Und das ist das unerwartete Geschehen dann im 4. Kapitel des Predigttextes, unseres Predigttextes. Was ist, wenn die Güte Gottes zum Problem wird? Wenn die Güte Gottes zum Problem wird. Eigentlich hätte man denken müssen, also das ist so eine Geschichte, wirklich, die in der großen Freude endet. Ganz Ninive feiert und der Jona ist dankbar für das, was er erlebt. Aber wieder so einen ganz unmöglichen Zug in dieser Geschichte. Und es verdroß Jona sehr und er war zornig. Gottes Erbarmen ist seine besondere Note. Und interessanterweise macht das Erbarmen Gottes manchmal seinen Leuten Nöte. Vor allen Dingen, wenn das Erbarmen Gottes anderen gilt und nicht nur ihm selber. In Ninive feiert man Freudenfest der Gnade Gottes und Jona kocht vor Wut. Das ist so ähnlich wie bei der Geschichte des verlorenen Sohnes, gell? Als er heimgekehrt ist, dann gibt es ein Freudenfest und der eine, der ist nur sauer, der ist nur stinkig, weil er sich nicht freuen kann drüber, dass der Vater gnädig ist, auch dem, der sein Leben so verbockt hat. Ich habe für mich so überlegt, Gott muss schon viel verkraften mit seinen Leuten. Gott muss schon viel verkraften mit seinen Leuten. Man fragt sich, hat der Jona eigentlich nichts gelernt? Er hat doch selber gerade eben Gnade erfahren. Er hat doch selber gerade handgreiflich erlebt, dass Gott ihn rausgeholt hat. Aus dem Sturm, aus dem Bauch des Fisches und nochmal eine neue Chance gegeben hat. Aber die Anwendung der Katastrophe ist für den Jona die eigentliche Katastrophe. Gott hat scheinbar nur mit Platzpatronen geschossen, statt mit scharfer Munition. Und das hätte den Jona bestätigt, wenn er jetzt sagen können: Seht ihr, ihr habt es euch gleich gesagt. Jetzt kommt's Gericht und ihr habt so verdient. Man hat den Eindruck, dass sich's im Zorn leichter redet. Alles, was sich in ihm aufgestaut hat, das bricht jetzt aus dem Jona heraus und er betet zum Herrn. Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Unheils gereuen. Jona betet, er spricht mit Gott. Und wenn man überlegt, mit wem soll er auch sonst sprechen? mit seiner Unzufriedenheit. Von den Leuten aus Ninive hätte es keiner verstanden, oder? Die haben gerade Freude pur erlebt. Aber er ist an der richtigen Stelle. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und das ist gut. Und das Gute ist doch, dass Gott uns aushält. Auch mit all dem, was in uns drin ist, was wir nicht verstehen, was wir ihm vor die Füße werfen. Ja, so ist Gott auch. Zum Glück. Er ist der, dem wir wirklich unser Herz ausschütten können, wo wir nichts zurückhalten müssen, wo wir nicht mit schönen Worten reden müssen, sondern wo wir alles loslassen dürfen. Man darf bei Gott den Kopf leeren. Gott liebt ehrliche Gebete. Heuchelei passt nicht zu dem Gott der Bibel. Und was für eine wichtige Eigenschaft Gottes, der Jona da nochmal feststellt. Ja, das ist so. Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist geduldig, Gott ist voll unendlicher Güte. Ich wünsche mir das so, dass das mein Leben bestimmt, dieses Wissen. Ganz tief drin, unabhängig von den Umständen, dieses Wissen so ist. Der Gott, dem ich gehöre, ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und ich wünsche mir es für mich selber, dass ich das auch leben kann, anderen Menschen gegenüber, einem Ninive gegenüber, Menschen gegenüber, die nichts von Gott halten und denen Gott doch gnädig ist. Und dann lässt Jona so die Katze aus dem Sack. Gell? Er sagt, ja, Gott, genau das war das Problem. Ich bin doch nicht aus Feigheit getürmt, nicht aus Angst. Ich bin nicht getürmt, weil ich dir lossagen wollte, sondern ich bin getürmt, weil ich genau das erwartet habe, dass deine Gnade wieder mal siegt, dass deine Gnade größer ist als dein Gericht. Glaube an Gott, das heißt, Wissen um den Gott, der so ist, wie er ist. Gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Gott liebt wirklich alle. Und das muss man sich manchmal so vor Augen halten. Auch die Menschen, mit denen wir gerade Schwierigkeiten haben. Auch die, die uns auf den Keks gehen. Auch die, die wir gern auf den Mond schicken würden. Gott liebt wirklich jeden. Und das muss dieser Jona entdecken. Gottes Herz ist größer, als es Jona lieb ist. Deshalb legt der Prophet auch Protest ein und macht Gott sein Gnädigsein zum Vorwurf. Ich habe gedacht, sag mal, was denkt ihr sich der Jona überhaupt? Er macht Gottes Gnädigsein zum Vorwurf. Gott hat sich entschieden, dass die Leute in Ninive leben sollen. Und Jona entscheidet sich vor dem Hintergrund, dass er lieber sterben möchte. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Das ist die große Herausforderung für den Jona. Er möchte nicht unglaubwürdig werden. Ein Prophet lebt davon, dass das, was er verkündigt, auch eintritt. Und das ist die große Herausforderung für den Jona. Die Schriften im Judentum machen das vor allen Dingen deutlich. Scheinbar ist dem Jona schon mal so gegangen, dass er im Auftrag Gottes was gesagt hat und dann erlebt hat, wie Gott gnädig war. Und der Jona sich sagt, ich verliere mein Gesicht. Ein Prophet steht und fällt damit, dass sich das erfüllt, was er verspricht. Jonas Gebet im Bauch des Fisches war aus der Angst, dass er sterben muss. Und das Gebet jetzt ist aus dem Drang, dass er sterben will. Was für eine verkehrte Welt. Aber Gott will, dass sein Bote eine wichtige Lektion lernt. Ich glaube, dass diese Geschichte auch deswegen mit in der Bibel steht, weil sie eine Lektion für uns werden darf. Eine Lektion der Gnade Gottes. Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig Und von großer Güte, der Jona hat es am eigenen Leib erfahren und das war so gut für ihn, das hat auch ganz gepasst in sein Denken, Gott ist gut zu seinem Volk, aber Gott ist gegen alle Heiden. Und das war für ihn einleuchtend. Für ihn gibt es Vergebung, für die anderen gibt es Vergeltung. So nah ist das ja auch manchmal bei uns, in unserem Denken. Dabei hat es Paulus doch im Römerbrief so besonders herausgehoben. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Und guck mal, das ist doch das große Angebot für uns, oder? Reich für alle, die ihn anrufen. Für Jona-Typen, den wir ja manchmal vielleicht auch ein bisschen gleichen. Und liebevoll und verständnisvoll geht Gott auf den Jona ein. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Er hat die Güte Gottes an der Stelle wirklich nochmal ganz neu berührt. Versteht ihr? Gott schickt jetzt kein Donnerwetter. Das wäre doch verständlich, oder? Ein, der sowas erlebt hat und der einem jetzt die Gnade zum Vorwurf macht. Aber Gott schickt kein Donnerwetter, sondern Gott geht ganz liebevoll auf den Jona ein. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Interessant, wenn man dem nachgeht, das ist eigentlich so ein Mittel, das Gott immer wieder gebraucht, um Leute auf die Sprünge zu helfen. Ganz vom Anfang. Paradies noch. Adam, wo bist du? Dann gleich danach. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und bei dem Mose, wo es um seine große Berufung und seinen großen Auftrag geht, was hast du in der Hand? Und so zieht sich eine Linie der Fragen durch die Bibel durch, wo immer Gott mit seinen Leuten ins Gespräch kommen will, wo er immer anknüpfen will und Hilfe geben will zum Glauben an ihn. Aber Jona hat sich auf stur geschaltet. Ich denke immer, wie so ein kleines Kind, oder? Das jetzt richtig bockig ist. Das nur noch mit dem Fuß aufstampft. Ich rede nichts mehr. Gott fragt ihn und er antwortet nicht mehr. Sondern was er macht, er geht aus der Stadt heraus und setzt sich hin, zieht sich in den Schmollwinkel zurück und zürnt scheinbar zurecht. Er bleibt in Sichtweise der Stadt, die 40 Tage sind ja noch nicht um. Es könnte doch sein, dass Gott auf sein Trotzen trotzdem eingeht. Und jetzt sitzt er da wie im Kino und wartet, dass der Katastrophenfilm losgeht. Aber das geschieht nicht. Die Sonne sticht unerträglich auf seinen Dickschädel. Deswegen baut er sich eine Hütte aus Zweigen. Interessant. Das ist dasselbe Wort wie die Laubhütten, die Israeliten gebaut hatten beim Auszug und die sie auch heute immer noch bauen, um sich daran zu erinnern, an dieses große Tun Gottes. So eine Laubhütte, Sukka, baut er. Und dann gibt ihm Gott einen praktischen Beweis seiner Liebe. Er lässt eine Staude wachsen, die über ihm aufgeht, um ihm Schatten spendet, weil in dieser Laubhütte eben die Sonne noch so richtig reinbrezelt. So ist Gott. Das berührt mich so an diesem Bibeltext. Gott liebt sogar den, der sich festgefahren hat im Trotz. Und Gott geht liebevoll noch auf ihn ein. Denn die Güte Gottes, die soll sowas sein wie eine Sprengladung der Liebe in das Leben des Jona hinein. Gott spricht mit ihm nicht durch die Blume, sondern durch eine Rizinusstaude. Diese Wollmilchstaude, die scheinbar wirklich am Tag bis zu 35 cm wachsen kann und über 4 Meter hoch werden kann. Ein Zeichen der Fürsorge Gottes, der Liebe Gottes, des Versorgen des ewigen Gottes. So gut ist Gott. Das ist überhaupt was in diesem Jona-Buch so deutlich wird. Gott hat überhaupt keine Probleme, mit dem, was er geschaffen hat. Also, er lässt den Sturm aufs Meer kommen. So fängt's an. Dann, er ruft dem großen Fisch, dass er kommt, um den Jona verschlingt. Er gibt dem Fisch nach 3 Tagen das Signal, jetzt soll der Jona wieder raus. Funktioniert alles. Er lässt die Staude wachsen. Die Geschichte geht ja dann weiter, gell? Er lässt den Wurm kommen. Gott hat überhaupt kein Problem mit seiner Schöpfung. Nur mit der Krone der Schöpfung. Mit uns Menschen. Wir tun uns da oft so schwer, das, was er sagt, dann zu tun. Die Schöpfung gehorcht Gott aufs Wort, die Krone der Schöpfung, wir tun uns oft unendlich schwer. Und dann ist es interessant, wie Gott diese Pflanze, sowas wie eine als Erlebnispädagogik verwendet für den Jona. Als am Morgen die Morgenrot anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Gewürm, das diesen Rizinusstrauch irgendwie anfrisst, und weil die Wurzeln eben angegriffen sind, weil er kein Wasser mehr ziehen kann, geht diese tolle Staude in kürzester Zeit um. Und dann kommt der sengende Ostwind darüber, von dem es in Psalm 90 heißt, gell? Wenn dieser Wind drüber weggeht, da blüht das Gras eben noch so toll, der Wind geht drüber weg und weg ist. Das Bild auch für unser Leben. Und der Jona, der sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben. Er will nicht mehr kämpfen. Der Tod erscheint ihm als das einzig Sinnvolle. Deswegen sagt er es nochmal, dass er sterben will. Nochmal spricht Gott zu ihm. Nochmal stellt er ihn in Frage. Aber Jona bleibt dabei. Ich bin im Recht. Zum 4. Mal wünscht sich der Jona den Tod. Ich bin wirklich froh, dass dieser große Mann Gottes auch in seiner Anfälligkeit geschildert ist, ehrlich geschildert wird. Dass die biblischen Geschichten, wo es um die Leute geht, die an Gott geglaubt haben, keinen Heiligenschein haben, sondern dass sie berichtet sind, so wie sie wirklich waren. Weil sonst müsste ich an mir verzweifeln. Aber Gott arbeitet mit Leuten wie dem Jona und all den anderen, die alle ihre Macken hatten. Und Gott sei Dank auch mit uns. Tröstlich, dass Gott Menschen wie den Jona und Menschen wie uns nicht aufgibt. Die Liebe Gottes durchbricht die Einsamkeit, die selbstgewählte Einsamkeit des Jona und spricht ihn an, und das ist sein großes Glück. Gott erklärt ihm seine Sichtweise. Das letzte Wort hat Gott. Und er unterstreicht nochmal eben das, dass er gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Jona jammert über diese Schattenpflanze, für die er nichts getan hat. Er hat sie nicht gepflanzt, er hat sie nicht begossen, er hat sich's nur gut sein lassen. Und Gott nimmt das als Beispiel auf und ist da nicht okay, wenn es mir darum geht, dass 120.000 Leute gerettet werden. Interessant dann auch, dass es heißt, und die Tiere dazu. Wird oft überlesen an diesem Bibeltext. Aber mich hat es so berührt, als ich gelesen habe, der erste Tierschutzverein in Württemberg ist durch einen frommen Christen gegründet worden. Einen der bekannten Liedermacher. Weil der kapiert hat, das ist auch das, was Gott geschaffen hat, zum Bewahren. Gott hat es im Blick, die verlorenen Menschen, aber auch die verlorenen Tiere. Auch heute bewegt es ihn, dass so viele Menschen gar nichts von ihm wissen. Auch heute treibt es Gott um, dass in Deutschland immer weniger ihn überhaupt noch kennen. Überhaupt noch wissen, dass sie von ihm geliebt sind. Wie ist das doch beim verlorenen Sohn? Er macht sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und von Jesus heißt, es jammerte ihn, denn sie waren verängstigt, zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Gott möge uns diesen Blick der Liebe Gottes schenken für Menschen, die ohne ihn leben. Dass wir uns nicht nur an dem freuen, dass wir gerettet sind, sondern dass wir uns von ihm gebrauchen lassen als Boten seiner Liebe. Gott liebt es, gnädig zu sein, so bezeugt sein Wort. Und wir dürfen Boten dieser Gnade Gottes, dieser Güte Gottes, der Barmherzigkeit Gottes sein für Menschen, die um uns drumherum leben. Das Buch schließt mit einer Frage, die offen bleibt. Offen bleibt, ob der Jona jetzt wirklich in staunende Danken vor Gott kommt oder ob er hartherzig bleibt. Ich habe dazu geschrieben, kein Happy End und das gar ganz bewusst in Klammer gesetzt, weil wir es eben gar nicht wissen. Kein Happy End, ja, kein Happy End für Ninive. So zeigt es die Geschichte. Diese geistliche Erneuerung hat nur ganz kurz gehalten. Und Ninive ist elend untergegangen. Für Jona, da wissen wir gar nicht so richtig, ob er die Igelstellung aufgegeben hat. Dr. Gerhard Meyer, der hat es so schön formuliert, er sagt, die Tatsache, dass dieses Bericht in das Alte Testament kam, deutet, dass er zu Gottes Personalakten gehört. Das finde ich so eine schöne Formulierung. Gell? Der Jona, der Davonläufer, der Zornige, der Stinkende, dass der zu den Personalakten Gottes gehört. Aber jetzt geht es ja dann vor allen Dingen auch um uns, wie es bei uns ist, wo jeder von uns herausgefordert ist. Weil das ist doch das große Angebot in diesem Text. Gottes Gnade gilt jedem, der sich ihm ernsthaft zuwendet. Gottes Erbarmen gilt für jeden, der sich an ihn wendet. Gottes Freundlichkeit gilt jedem, der zu ihm kommt. Ich will mich, so habe ich mir vorgenommen von diesem Bibeltext her, ich will mich wieder ganz neu der Barmherzigkeit Gottes freuen. Der Güte Gottes, seiner Freundlichkeit und will es ihm sagen, Gott sei Dank. Und ich will mich mitfreuen, wenn ein anderer seine Gnade erfährt und wenn ein anderer heil wird, weil Jesus der große Heiland ist. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Guter Herr, wie gut, dass du mit deinen Leuten zurechtkommst. In den guten und in den schwierigen Zeiten. Auch da, wo sie trotzig und verzagt sind, danke, dass deine Liebe tiefer reicht. Danke für dieses Beispiel deines Erbarmens für eine ganze Stadt. Danke für dieses Zeugnis deiner Liebe für diesen Boten, der es dir so schwer gemacht hat. Und danke, dass es für unser Leben gilt, dass deine Freundlichkeit ausreicht, dass deine Gnade trägt und dass deine Güte über unserem Leben steht. Amen.